Ich habe am 1. Mai über Epheser 4 gepredigt und euch eine Fortsetzung versprochen. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich noch einige Fortsetzungen davon, weil da noch so viel drin steckt. Und ich habe gestern Nacht dann nochmal die Hälfte gekürzt von dem, was ich hatte. Und ich lese einfach den Text noch einmal, Epheser 4, Vers 7 und 11 bis 17. Jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Ein paar Stichworte vom 1.5. Es ist dieses faszinierende Bild, wir sind der Leib Christi. Jede einzelne Gemeinde stellt den Leib Christi dar und die Christenheit insgesamt. Es war übrigens etwas, was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, in dem Bericht von diesem Schweigen, Hören, Gott erleben. Wir waren ein ökumenisches Team, eine aus der evangelischen Kirche, ich aus der Vineyard und ein Jesuit aus der katholischen Kirche. Und wir haben uns hervorragend ergänzt. Wir haben jeden Tag miteinander Abendmahl gefeiert. Alle miteinander und einmal in der Woche eine Eucharistie mit unserem Jesuiten. Und er hat uns alle eingeladen. Das hat einige von uns zutiefst berührt und beschäftigt, diese Ökumene zu erleben, diese Ökumene der Herzen und dieses Miteinander feiern. Ja, also Leib Christi ist sowohl wir sind Leib Christi in dieser Stadt, als auch dann alle Christen in Aachen, aber auch alle Christen weltweit. Und man kann dieses Bild vom Leib Christi auf alle übertragen. Ich denke, es gilt für jede einzelne Gemeinde und für jede Stadt und für jedes Land und für die Welt insgesamt. Und es ist ein faszinierendes Bild. Wir repräsentieren Christus in dieser Welt. Er ist gegenwärtig in der Welt durch uns. Wir sind seine Hände, Füße, Leber, Lunge, was auch immer. Und wir tun seine Werke durch ihn. Das können wir nur durch seinen Geist, weil er uns seine Gaben gegeben hat, seinen Heiligen Geist. Sonst könnten wir das nicht von uns aus. Und nun geht es darum, dass der Körper, dieser Leib, seinem Auftrag nachkommt. Und wir hatten am 1. Mai das Hauptthema die Liebe. Das hervorstechende Merkmal des Leibes Christi ist die Liebe untereinander. Denn Jesus ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er ist aus Liebe zu uns gekommen. Wie könnten wir ihn darstellen, wenn wir einander nicht lieben würden? Jesus sagt, an der Liebe untereinander wird man euch als Jünger erkennen. Und das ist das Erste. Wir könnten alle Gaben haben, da können wir ja auch den 1. Korinther 13 lesen. Und wenn ich in Engelszungen reden würde und wenn ich alle Geheimnisse der Welt wüsste und wenn ich alles mögliche an Gaben hätte und bevollmächtigt und begabt und befähigt und fähig wäre wie sonst keiner und hätte keine Liebe, wäre es nichts, sagt Paulus. Und das ist letztlich das, was Jesus auch sagt. Ohne Liebe können wir den Leib Jesu nicht darstellen. Es geht gar nicht. Und dann ging es letztes Mal um sehr konkrete Dinge. Es ging um das einander ertragen, was ab und zu nötig ist. Es ging um eine realistische Selbsteinschätzung, was heißt Demut. Es ging um Geduld. Es ging um Friedfertigkeit, dass ich dem anderen nichts Böses unterstelle, sondern Gutes. Das war der 1.5. Und heute geht es weiter mit zwei weiteren Punkten. Wir stellen Jesus dar, zweitens durch gegenseitige Ergänzung und drittens durch eine Leitung, die einrenkt, bevollmächtigt und multipliziert. Zuerst zur Ergänzung. Ein Körper kann nur funktionieren, wenn jedes Körperglied an seinem Platz ist und die Funktion ausführt und ausfüllt, die Jesus für ihn und für sie vorgesehen hat und die anderen ergänzt. Das ist auch eine Form von Liebe, dem anderen nicht vorzuwerfen, was ihm fehlt, sondern ihn zu ergänzen mit dem, was ich habe. Nicht anzugeben mit dem, was ich habe, sondern den anderen mit dem, was mir zugeteilt ist, ergänzen, wo ihm etwas fehlt. Nicht neidisch sein auf das, was der andere hat, sondern sich daran freuen, dass da vielleicht einer ist, der noch ein paar Gaben mehr hat als ich und sagen, wow, das ist ja der Leib, zu dem ich auch gehöre. Es ist doch wunderbar, dass wir diesen begabten Menschen unter uns haben. Denn unser gemeinsamer Erfolg ist mein Erfolg und euer Erfolg. Für manche ist es gar nicht so einfach zuzugeben, dass sie nicht alles können. Das sind die, die eher so ein starkes Selbstbewusstsein haben, denken, oh, ich brauche doch keinen anderen, ich kann alles selber. Und es ist recht schwierig dann zu merken, nein, ich kann doch nicht alles, ich habe da doch gewaltige Schwächen und da brauche ich Ergänzung. Für jemand anderen ist es ganz schwierig zu erkennen, dass auch sie etwas beizutragen haben zum Ganzen. Das sind die Menschen mit schwachem Selbstbewusstsein. Und dieses gute oder schlechte Selbstbewusstsein hat ja gar nichts zu tun mit unseren Begabungen, überhaupt nichts. Es kann sein, jemand denkt, nein, ich bin so klein und ich kann überhaupt nichts beitragen. Und auch das stimmt nicht. Jeder hat etwas beizutragen. Niemand ist so klein mit Hut, sondern jeder hat etwas beizutragen. Aber das ist auch für manche schwierig zu erkennen, ja, auch ich kann etwas beitragen. Es ist gar nicht so einfach, die Schwächen des anderen nicht zu kritisieren, wenn wir sie entdecken. Und je länger wir zusammen sind, desto mehr entdecken wir sie. Wir entdecken die Schwächen des anderen. Und es ist schwierig, sie nicht zu kritisieren und nicht zu sagen, oh, das ist aber ganz doof, was der da gemacht hat und die da. Und es ist schwer, statt zu kritisieren, auszugleichen durch die eigenen Stärken und Begabungen. Es ist auch nicht einfach, das zuzulassen. Aber wenn wir es tun, es ist wunderschön. Es ist wunderschön und sehr entspannend für alle. Wenn wir wissen, auf meinen Schwächen, auf euren Schwächen, wir hacken da nicht gegenseitig darauf rum, sondern wir gleichen es aus durch unsere Stärken. Und das zu wissen, nein, die anderen hacken nicht auf den jeweiligen Schwächen rum, sondern sie ergänzen mich. Was für ein wunderbares Gefühl und ein wunderbares Erlebnis, das zu erleben. Es war auch so etwas, was wir letzte Woche erlebt haben. Wir drei waren völlig unterschiedlich. Das kam dann im Feedback auch, dass es doch toll wäre, dass wir so unterschiedlich waren und so gut ergänzt haben. Wir haben uns abgewechselt in den jeweiligen Sessions, Morgen, Lob, Körperübungen, Abendmahls, Gottesdienst, in den Predigten und so weiter. Und wir sind sehr, sehr unterschiedlich und verstehen uns sehr gut und haben uns gut ergänzt. Und das ist einfach etwas, wo Gott dann auch durchwirkt. Und das ist seine Vorstellung von Gemeinde. Was hindert Ergänzung? Ich habe da mal drüber nachgedacht, was es eigentlich hindert, dass wir uns oft nicht so gut ergänzen. Ein Punkt könnte sein, wir machen eine Rangordnung der Gaben, stellen wir auf. Je nachdem, wie wir gestrickt sind, bei den ganz charismatischen Leuten, wenn man dann diese Gaben nimmt, die da beschrieben sind, oder diese Berufung, die Apostel, das sind die Besten, dann kommen die Propheten und die anderen unter ferner liefen. Und dann wollen alle Apostel sein und alle Propheten. Das sind so die sehr charismatischen. vielleicht gibt es, gibt ganz andere Rangordnungen, dann denken wir vielleicht, naja, die hier vorne stehen, hier predigen dürfen, das sind die besonders bevorzugten und besonders begabten, und in der Küche, das ist dann nicht so wichtig. Und es ist doch schade, dass ich in der Küche bin, ich wäre ja vielleicht viel lieber hier vorne. Aber das, was in der Küche geschieht, ist genauso wichtig wie das, was hier vorne geschieht, weil es könnte sein, jemand kommt herein und merkt, boah, das ist aber toll, hier gibt es hinterher einen Kaffee und dann kann man sich noch unterhalten und es ist so liebevoll hergerichtet. So die Gläser stehen so in Mustern, in Dreiecken und es ist auch so schön dekoriert und da kommt so viel Liebe rüber und das ist wunderbar. Und dann kann von hier vorne noch so gut gepredigt werden, wenn nicht Liebe durch diese kleinen Details ist, nützt es nichts. Und so stellen wir unsere Rangordnungen auf. Das mag so unterschiedlich sein, je nach Typ, was für uns am wichtigsten ist. Aber Gott sagt uns, du bist wichtig, jeder ist wichtig, weil für jeden habe ich einen Platz. Und am Körper ist jedes Körperteil wichtig. Einen anderen Hinderungsgrund, wir denken alle, jeder müsste so sein wie wir selber. Und dann verlangen wir vom anderen, dass der doch genau dasselbe können müsste wie wir selber. Und dann ketten wir einander an oder schauen aufeinander herab, wenn es nicht so ist. Ich mache es mal am Beispiel dieser 5, die hier erwähnt werden, etwas deutlich. Dann kettet zum Beispiel der Hirte den Apostel an und sagt, du musst jetzt immer zu Hause bleiben und der apostolische Mensch hat ständig ein schlechtes Gewissen, wenn er reist und woanders Dienste tut und hin und wieder die Gemeinde verlässt. Der apostolische Mensch findet es völlig ätzend, dass der Hirte für seine Begriffe immer wieder denkt, klein, klein. Er will ja mitunter kein Wachstum, weil ja schon jetzt Menschen durchs Raster fallen, die nicht versorgt sind. Also ein Konflikt zwischen apostolischem und hirtlichem Menschen. Dann der Evangelist, der gewinnt ständig neue Menschen dazu. Und der Hirte denkt, oh, wie sollen wir die denn alle versorgen? Wie sollen wir denn für die alle sorgen? Wie sollen wir denn die alle mit ihren ganzen Lebensgeschichten seelsorgerlich begleiten? Und der Lehrer denkt, oh, wie sollen die denn alle gute Lehre bekommen? Das sind ja viel zu viele. Und der Evangelist denkt, oh Mann, die denken aber auch immer nur, sie schmoren immer nur im eigenen Saft. Und die wollen ja gar nicht die Welt gewinnen. Und so können wir die verschiedenen Gaben durchspielen. Ist das ein bisschen deutlich? Kann man es verstehen, ja? So kann man sich reiben aneinander. Und es könnte so schön sein. Und noch etwas weiteres ist hinderlich, die sogenannte Gabenprojektion. Also da projizieren wir unsere Fähigkeiten auf den anderen und denken, weil wir es können, ist es doch gar nicht schwer. Und das hat uns ja sowieso Gott gegeben, diese Fähigkeit, die wir haben. Deshalb ist es doch gar nicht schwer und denken eher, das ist ein Zeichen von Demut, wenn ich sage, es ist überhaupt nicht schwer, das kannst du auch. Ist doch klar, wenn ich es kann, kannst du es auch. Ist doch nicht schwer, hat mir doch Gott gegeben, ist doch ein Geschenk von ihm. Und dann setzen wir einander unter Druck. Der Evangelist, der ständig im Zug redet er mit Leuten, da führt er wieder jemand zu Jesus und auf der Straße und in der Schlange am Supermarkt und sagt, das ist doch ganz einfach, das kannst du auch. Ist doch ganz einfach, hat mir Gott geschenkt. Und wir denken, oh, also ich bin dann, viel lieber habe ich da meine Ruhe und wenn ich im Zug sitze, dann lese ich vielleicht ein Buch und überhaupt, ich kann das nicht. Ja, und so können wir das auch durchspielen durch die verschiedenen Begabungen. einer ist sehr, sehr sensibel, Gott zu hören und hat ständig Bilder und hat ständig Filme vor seinem inneren Auge und hat ständig etwas für andere, sieht vielleicht sogar über der Stirn des anderen irgendein Problem und weiß dann, oh ja, das hat er und jetzt muss ich mal gucken, wie ich da ganz sanft ihn anspreche und vielleicht können wir ja dann darüber reden und ist sofort in einem Seelsorgegespräch und jemand anders sagt, naja, wäre schön, habe ich noch nie gehabt. Und dann sagt er, ist doch ganz einfach, hat mir Gott geschenkt, kannst du auch. Aber es ist nicht so, das kann nicht jeder. Jedenfalls nicht immer und nicht so in dieser Häufigkeit. Wir sollen uns ergänzen. Und wenn wir uns ergänzen, dann ist es wunderbar, dann müssen wir nicht mehr miteinander wetteifern und konkurrieren, dann wissen wir, wir sind wertvoll und dann können wir unseres zum Gelingen des Ganzen beitragen. Wie geht das? Das geht nur dadurch, dass jeder von uns mit dem Kopf mit Jesus verbunden ist und wir von Jesus den Wert haben und uns den Wert geben lassen, dass wir wertvoll sind. Egal, was für einen Dienst wir tun, egal, was für Gaben wir haben oder auch nicht haben, wir sind wertvoll. Und ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass wir den Wert von ihm haben, dass wir uns dann ergänzen können. Dann können wir uns in unseren Berufungen freigeben, dann können wir jeden so lassen und bestätigen in dem, was Gott ihm gegeben hat, dann arbeiten wir Hand in Hand und freuen uns an unserer Unterschiedlichkeit. Und gegenseitige Ergänzung ist auch ein ungeheures Zeugnis für die Welt. Damit stellen wir Christus in der Welt dar und Menschen werden unter uns Christus sehen, weil das nicht üblich ist. Es ist doch viel üblicher zu konkurrieren und auf den Schwächen des anderen herumzutappen, als sie durch eigenes auszugleichen. Und noch ein weiterer Punkt. Wie kann es geschehen, dass dieser Leib gut zusammen funktioniert? Das geschieht durch Leitung, die einrenkt, ausrüstet, bevollmächtigt und multipliziert. Darum geht es dann, wenn Paulus schreibt, dass die Heiligen von den Aposteln, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrern zum Dienst zugerüstet werden. Heilige, das sind alle, das ganze Volk Gottes, die ganze Gemeinde. Und dieses Zurüsten heißt wörtlich im Griechischen einrenken. Einrenken. Es sollen alle eingerenkt werden. Wenn ein Schultergelenk ausgerenkt ist, dann ist das sehr, sehr, sehr schmerzhaft und dann kann man diesen Arm nicht mehr bewegen. Genauso die Hüfte oder sonstige Gelenke. Ein ausgerenkt, das ist total schmerzhaft. Ich denke, so schmerzhaft wie ein Bruch. Und es müssen die Gelenke eingerenkt werden. Die sollen da nicht ausgerenkt sein. Und die erste Aufgabe von Leitung ist das Einrenken. Leiter sind dafür da, dass jeder und jede in der Gemeinde ihren und seinen Platz findet, getragen wird und trägt und an dem entsprechenden Platz zum Ganzen beitragen kann. Ohne Einrenken, ohne Leitung funktioniert das Einrenken nicht, funktioniert der Leib nicht. Beispiel, wir können mehrere Menschen haben mit einem total barmherzigen Herz für Arme. Wenn darunter niemand ist, der außer der Barmherzigkeit die Gabe der Leitung hat, ist das ein chaotischer Haufen. Weil der tut das, der tut das, der tut das. Es ist keine Gruppe. Eine Gruppe oder ein Team wird es erst, wenn da jemand ist, der den Blick für das Ganze hat und diese Gruppe zusammenfügt zu einem Ganzen und diese einzelnen Gelenke dieser Gruppe einrenkt. Sonst funktioniert es nicht. Wir können noch so begabt sein, wenn wir diese Funktion von Leitung, und das gilt jetzt für die gesamte Gemeinde, das gilt aber auch für jeden Hauskreis, das gilt für jedes Team, für jede Gruppe, nicht da ist, funktioniert es nicht. In Klammern, die Gruppen, die keinen Leiter haben, ich sage, die haben doch irgendwo versteckt Leiter. Und wenn sie dann Leiter haben für den Abend, wenn an einem Abend keiner leiten würde, wäre es auch chaotisch. Dann würden alle durcheinander reden. Also dieses Einrenken ist eine ganz wichtige Funktion von Leitung. Und das kann man auch auf alle Begabungen übertragen. Und erstaunlicherweise sind ja in diesem Fall beim Epheser 4 Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, alle diejenigen, die einrenken. Das heißt, all diese Gaben können mit Leitung verbunden sein. Oder auch nicht. Es ist nicht, dass es da heißt, der Apostel, der Hirte, der Lehrer, der Evangelist und der Leiter, sondern es sind diese verschiedenen Dinge, die alle so sein können. Weiter bevollmächtigt Leitung. Das heißt, sie befähigt andere, setzt sie in die Lage, Dinge zu tun, die man selber tut. Also ein Evangelist evangelisiert. Ein evangelistischer Leiter bevollmächtigt andere ebenso zu evangelisieren. Ein Seelsorger macht Seelsorge und dient einzelnen Menschen. Ein Seelsorger, der Leiter ist, formt ein Team und setzt andere dazu in der Lage, ebenso Seelsorge zu tun und bevollmächtigt sie. Ein Musiker macht Musik. Ein musikalischer Leiter bevollmächtigt andere, Musik zu tun und fördert sie darin und formt eine Gruppe, ein Chor, Band, was auch immer. Und so multipliziert sich das. Leitung multipliziert, indem sie Menschen hervorbringt, die dasselbe tun wie sie selber. Und so wächst der Leib. Also alle Heiligen sollen den Dienst tun und die Leitenden renken sie ein, rüsten sie aus und bevollmächtigen sie und multiplizieren sie. So funktioniert der Leib. Wie kommt es, dass diese fünf in besonderer Weise genannt werden? Hieraus schließen einige Christen, dass ein Leitungsteam einer Gemeinde immer aus diesen fünf Begabungen und Berufungen bestehen soll. Die reden dann vom fünffältigen Dienst. Wenn wir aber andere Texte in der Bibel lesen, auch bei Paulus, entdecken wir, dass die fünf nicht die einzigen sind. Das ist wirklich, es ist singulär, nur in Epheser 4. Wenn wir 1. Korinther 12 lesen, da gibt es am Anfang 9 Gaben. Da werden die Evangelisten nicht genannt, auch die Hirten kommen nicht vor. Am Ende werden Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter genannt, Leute, die für Kranke beten, Leute, die praktisch helfen und Leute mit Leitungsgaben und Leute, die in Sprachen beten. Also eine Riesenpalette von Gaben. In Römer 12 finden wir wieder eine andere Gabenliste. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus sogenannte Älteste eingesetzt hat zum Leitung der Gemeinde. In den Pastoralbriefen kommen dann noch Bischöfe und Diakone dazu. Also es gibt nicht das Modell von Leitung im Neuen Testament. Aber es geht immer darum, dass die jeweiligen Leitenden die Heiligen, also sprich alle zum Dienst zu rüsten. Was unterscheidet nun alle Heiligen von denen, die die Funktion der Leitung haben? Mir hilft dabei eine Unterscheidung zwischen der sogenannten Universalrolle, Begabung und Dienst. Was meine ich damit? Mit der Universalrolle meine ich Folgendes. Jeder Christ hat einen denselben Grundauftrag von Gott. Jeder von uns hat dann unterschiedliche Gaben und einige haben den Dienst, damit den Leib Christi aufzubauen. Ich erläutere das. Jeder von uns hat tatsächlich den Auftrag, von Jesus weiterzugeben. Also, und da stimmt es dann wieder. Jeder von uns kann im Zug einen Menschen zu Jesus führen. Und für einen Kranken beten, den er da trifft. Und kriegt vielleicht auch ein Wort für ihn. Ich gehe das mal am Evangelisten durch. Also jeder von uns hat den Auftrag, andere Menschen zu Jesus zu führen. Dann gibt es die, die besondere Begabung der Evangelisation haben. Das sind die, die sich zuerst melden, wenn es einen Straßeneinsatz gibt, einen Alpha-Kurs. Oder die wirklich immer, wenn sie dann unterwegs sind, im Zug Gespräche haben, darüber, wie sie andere zu Jesus führen. Es ist einfach völlig normal, es passiert immer. Sie können gar nichts dagegen tun. Und dann gibt es die, die den Dienst der Evangelisation haben als Leitende, nämlich, dass sie zum Beispiel ein Evangelisationsteam kreieren und einen Alpha-Kurs machen, auf die Straße gehen, irgendwas anderes machen, evangelistischen Outreach irgendwo im Stadtpark oder so, was auch immer. Und das könnte man jetzt noch durchspielen. Ich mache es noch anhand der Propheten. Wir alle können Gottes Stimme hören für uns selber. Alle Christen. Die ganzen Heiligen, alle. Egal, was für Einzelbegabung wir haben. Ab und zu hören wir sie auch für andere. Jeder Christ. Dann gibt es die, die wirklich immer so diese Filme sehen und Bilder und ständig Eindrücke haben. Das sind die speziell prophetisch Begabten. Sind die gerne prophetisches Gebet anbieten, die im Ministry-Team oft Bilder haben für andere, Worte haben für andere. Das sind die, die in dem prophetischen Gebet zusammen sind. Und dann gibt es die, die prophetische Leiter sind, das heißt, die andere anleiten, prophetisch zu sein und zu hören. Und das gilt jetzt für alle anderen Gaben auch. Wie kann man die letzte Art erkennen? Wann ist denn jemand in dem Sinne leitend als Apostel, Hirte, Prophet, Wundertäter, Kranken, Heiler und was es alles gibt. Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Ganz einfach. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn durch uns passiert, dass etwas eingerenkt wird, dass sich eine Gruppe bildet, wenn wir dabei sind und wir da vielleicht dafür sorgen, dass sich das einrenkt, wenn durch uns andere bevollmächtigt werden, wenn andere uns folgen, wenn sich durch uns etwas multipliziert, dann ist es so. Und daran erkennt man es. Und dann gibt es dann natürlich ein unterschiedliches Maß. Durch einige multipliziert sich ein bisschen und durch andere ganz viel. Und so können wir es erkennen. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Daran erkennt man leitende Menschen, dass andere ihnen folgen, dass andere von ihnen lernen, dass andere durch ihren Dienst bevollmächtigt werden, dass durch sie Multiplikation geschieht. Und so bringen Evangelistenleiter Evangelisten hervor, Prophetenleiter Propheten, Hirtenleiter Hirten, apostolische Leiter, Lehrer Lehrer, Leute, die mit Begeisterung für Kranke beten, Leute, die mit Begeisterung für Kranke beten, Leute, die gerne Armen dienen, Leute, die gerne Armen dienen, so ergibt sich das. Und wir sehen es. Wir sehen es. Und so wächst der Leib und stellt Christus in der Welt dar. Amen. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Bild und für diese Tatsache, dass wir Teil deines Leibes sein können. Dass wir uns gegenseitig ergänzen und dass wir deine Werke tun können in dieser Welt durch deinen Geist. Vielen Dank, Jesus, für alle Begabungen, die du auch in unsere Gemeinde, die Vineyard Aachen, gelegt hast. Und hilf uns, einander zu entdecken in unseren Begabungen. Und hilf uns, einander darin wertzuschätzen, zu ergänzen, dass du uns gebrauchen kannst. Und dass jeder etwas beitragen kann und auch weiß, dass er etwas beitragen kann zum Aufbau deines Leibes. Herr, wir ehren dich und wir loben dich und danken dir, dass du uns dabei haben willst. Amen.